Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen beim beliebtesten Podcast der gesamten Marketing-Bubble. Ihre Hosts sind Stefanie Ferch und Viviane Wilde. Heute sind wir sehr seriös unterwegs, weil wir haben uns entschieden, anlässlich der 32. Folge, wir brauchten 31 Folgen, um uns den Mut anzusammeln, möchten wir den Podcast auch gerne verstärkt auf LinkedIn präsentieren. Wir vermuten dort einfach auch die Zielgruppe, die sich wahnsinnig gerne über uns und mit uns aufregen möchte.
Richtig.
Ne? Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache des Podcasts, dass hier zwei Menschen sind. Das ist quasi Lars, Lästern as a Service.
Ja, schreibe ich in mein Portfolio, in meinen LinkedIn-Slogan rein.
Ja, fuck Saas. It's Lars. Lästern as a Service. Wir sagen die Dinge, wie sie sind. Wir sagen, wenn wir Dinge richtig toll finden. Wir sagen aber auch, wenn wir sie nicht so gut finden. Und das machen halt irgendwie so die wenigsten. Ne? Man lobt sich ja nicht gegenseitig. Und wenn, dann lästert man nur hinter der verdeckten Hand. Dem verdeckten, was? Hinter dem Rücken ist.
Ja, hinter dem Rücken. Hinter dem Rücken. War korrekt. Und wir haben uns ja auch aktiv dazu entschlossen, uns nicht mehr hocharbeiten zu wollen, sondern nur noch runter.
Wir haben nichts zu verlieren. Und deswegen, wir versuchen heute auch wirklich professionell zu klingen. Wir versuchen auch komplizierte Wörter zu verwenden, damit man den Eindruck hat, dass es intellektuell bergauf geht bei uns.
Also wir versuchen es, aber wir können halt für nichts garantieren. Man kennt unseren Intellekt. Die meisten, die uns hören, kennen uns ja leider auch persönlich. Insofern
sind ja nicht so viele.
Bitte Nachsicht.
Richtig, aber ich finde, ein großer Fortschritt ist schon, dass wir nicht krank sind dieses Mal. Es hört sich zumindest keiner so richtig verschnupft an.
Immer wenn man das ausspricht, kommen wieder Viren und Bakterien rein.
Haben deswegen, die Ohren?
Ich glaube schon.
Die können gesunde Leute riechen.
Über die Ohren.
Ich hab eine ganz interessante Statistik gesehen. Willst du wissen, was das für eine ist?
Ja, unbedingt.
Die durchschnittlichen Krankheitstage der Deutschen pro Jahr seit 2010.
Da sind wir mal gespannt.
Es ist krass. Also die Leute werden offensichtlich kränker. Ich habe die genaue Anfangszahl. Hast du gerade die Statistik vor dir?
Nee, aber wir wollten uns ja professionalisieren.
Ich habe jetzt die Statistik vor mir. Ich habe sie auch, genau. Okay. Also 2010 waren die Leute im Durchschnitt noch 9,4 Tage krank pro Jahr. Wir haben jetzt 2023, also nee, wir haben 2024, aber die Statistik geht bis zum Jahre 2023. Rate mal bitte, wie viel es sind, ohne jetzt auf die Grafik zu gucken. Wie viel mehr?
Okay, warte, ich muss kurz nach links schauen. Ich würde ja sagen, 10 Tage mehr.
Ja, von 9,4 durchschnittlichen Krankheitstagen pro Arbeitnehmer pro Jahr in 2010 auf 19,4. Das sind ja schon fast die Urlaubstage, die viele haben. Ja, so im Schnitt hat ja ein Arbeitnehmer irgendwie 21 Urlaubstage pro Jahr. 19,4 Krankheitstage.
Das heißt aber auch, ne, wir jetzt als eure Hosts sind wahnsinnig stellvertretend und repräsentativ mit unserem Kranksein für den Rest der Gesellschaft.
Ja, Zerro halt. Aber es gab halt einen sprunghaften Anstieg im Jahre 2021. Ich möchte meinen, das waren ja die Ausläufer. Man hatte da ja vermeintlich Corona irgendwie im Griff. Davor haben wir ja alle irgendwie Maske getragen. Ja. Ne? Und wir waren ja so wahnsinnig keimfrei. Und man muss sagen, man hat es bei den Kindern gesehen, aber so sieht man es wahrscheinlich auch bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Das hat sich gerecht. Das Immunsystem hatte nichts zu tun. Und jetzt kommen halt sämtliche Bakterien, Bazillen und weiß der Geier, was für ein Zeug sich noch entwickelt hat. Interessanterweise hat sich übrigens eine Influenza-Sorte komplett verabschiedet in diesem Zeitraum. Die wird auch nicht mehr berücksichtigt im Impfstoff.
Ja, ich meine, das wäre zumindest eine These. Ne? Es sind ja nicht Gründe an diese Statistik gekoppelt, zumindest habe ich es jetzt nicht gefunden, die genau sagen, womit es zu tun hat. Weil man könnte ja auch zum Beispiel die These frecherweise wagen, dass in der Corona-Zeit man ja die gelben Scheine, heißt das nicht so, ja, ne? Die AUs, ja nur noch telefonisch durchgegeben hat. Ne? Das heißt, man hat angerufen und hat gesagt, hey, ich habe so einen Kratzen im Hals, ich wäre heute dann raus. So. Die Frage ist, ne, ob das heute immer noch so ist. Wenn ja, könnte auch das erklären, warum die Tage so hochgegangen sind, die Krankheitstage, weil es ja schon eine Hemmung bedeutet, zum Arzt latschen zu müssen. Der muss einem dann eine AU ausstellen, wofür man sich dann auch wieder ein bisschen schämt, weil man wieder so denkt, oh, nicht, dass der denkt, ich fake, ne? So, und dann muss man die ja noch postalisch per Brieftaube zum Arbeitgeber bringen.
Aber ist das noch möglich?
Ja, das weiß ich eben nicht.
Man könnte das gar nicht mehr telefonisch machen.
Ja, ich glaube, an manchen Stellen schon noch. Die Frage ist ja auch da wieder, wer wurde denn befragt? Waren das jetzt nur wieder Marketingkinder oder waren das auch normale Menschen?
Ja, ich glaube, es waren auch normale Menschen. Aber okay. Die Frage ist ja, ist es wirklich, also ist es nur so ein Keimthema? Also waren die Leute über einen zu langen Zeitraum zu gesund und es rächt sich jetzt? Oder kann man auch ganz ketzerisch behaupten, den Leuten geht es insgesamt nicht so gut? Inflation, Kriege, generell die Stimmung in der Bundesrepublik ist so ein bisschen
angespannt.
Angespannt.
Oder ist es doch das Bore-out?
Ja, zu langweilig auf Arbeit.
Ja, ja, ich glaube, es ist, wir schwanken zwischen Burn und Bore-out. Das ist es doch eigentlich. Ich finde, das erklärt auch in a nutshell eigentlich die 19,4 Krankheitstage.
Eigentlich muss man, wenn man sich mit Burnout so ein bisschen beschäftigt, da ist ein Bore-out schon drin impliziert. Weil ein Burnout passiert ja immer dann, wenn ein Hirnareal zu lange, zu krass penetriert wird und eigentlich das nicht mehr kann, also nicht mehr verarbeiten kann.
Ist müd.
Ist müd, genau.
Ja.
Es ist eigentlich gelangweilt von der Überlastung.
Kann man irgendwie so auch nachvollziehen.
Total. Ich war ja mal kurz davor und dann habe ich mit meinem Job aufgehört, mit meinem Angestelltenjob. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin die wahrscheinlich furchtbarste Angestellte auf der ganzen Welt.
Ich glaube, diesen Platz teilen wir uns an der Stelle, weil bei mir war es ja auch ähnlich. Ne? Mir ging es super bescheiden. Hm. Und dann habe ich ja auch gesagt, so schwing de Hut, mach et Jod. Ich bin mal raus.
Weißt du, wie man mich genannt hat?
Nee,
Mrs. High
aber ich wüsste es ja dann eigentlich.
Mrs. High Maintenance hat man mich genannt. Ja, weil ich zu viele Fragen gestellt habe. Ich habe gefragt, wieso machen wir das so? Warum kann man das nicht anders machen? Das ist doch
so ein nerviges Quatsch. Kind.
Ja, ganz nervig. Wie so ein kleiner Hund, der immer am Bein rumjuckelt und den man so weg, weißt du, mit dem Bein so wegtritt. So war ich, glaube ich. Na, jedenfalls bin ich aus dem Job raus. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr lang nur gepuzzelt. Mein Gehirn musste irgendwas anderes machen. Es war so gelangweilt von der Arbeit und so überfordert oder überlastet von der Arbeit, die ich davor gemacht habe, dass ich einfach nur puzzeln musste. Ganz stupide, repetitive Tätigkeiten.
Ja, bei mir war es eher so, ich musste vor allen Dingen alleine sein. Also ich musste vor allen Dingen nicht mehr immer die gleichen Gesichter um mich rum haben. Und damit meine ich jetzt nicht die, mit denen ich gut konnte, sondern vor allen Dingen die, mit denen man jetzt nicht vielleicht ganz so gut konnte. Mhm. Also das war wirklich das Heilsamste, einfach Distanz zwischen diesen Leuten und meine Wenigkeit zu bringen.
Ja, mein Mann hat mir mal eine Tasse geschenkt, da steht drauf, ich hasse Menschen. Und das finde ich, fasst es sehr schön zusammen.
Ja. Ja, es gibt in, das habe ich jetzt bei Instagram gepostet, ich weiß gar nicht, ob es in Dänemark oder in Finnland war, da musste ich auch an dich denken, da gibt es Bänke für nur eine Person. Das heißt, da sitzt dann links und rechts keiner mehr und das habe ich so gefühlt, ne, weil immer, wenn ich mich auf eine Bank setzen möchte, denke ich mir, nein, oh Gott, da kommt jemand auf mich zu, nicht, dass er sich jetzt auch hier hinsetzen möchte und das löst doch das Problem. Das ist doch
vielleicht perfekt. Vielleicht sind dann aber auch ganz viele Arbeitnehmenden so veranlagt wie wir, dass die eigentlich gar keinen Bock auf Leute haben. Und wenn du keinen Bock auf Leute hast, dann wirst du krank.
Ja, das stimmt. Das Problem ist nur so ein bisschen, was ist die Lösung? Weil die These, die sich daran anschließt, wäre jetzt, dass nicht jeder, der keinen Bock auf Menschen hat, sich auch für eine Selbstständigkeit eignet.
Doch, wir werden alle selbstständig und werden damit die Bundesrepublik zum Implodieren bringen. Weil in der Bundesrepublik ist es nicht vorgesehen, dass irgendwer selbstständig ist.
Das ist allerdings
merken
richtig.
Wir ja schon beim Finanzamt.
Das kann ich so unterschreiben.
Bei der Krankenversicherung. In Deutschland müssen eigentlich alle Beamte werden. Das wollen ja auch ganz viele Studienabsolventen, ne? Also ganz viele Studierende sagen, eine Karriere. Ja,
Influencer oder Beamter war doch die Beamter. Aussage, ne?
Genau. Ja, weil Sicherheit.
Ja, Sicherheit.
So, und Unternehmertum ist ja pfui, bäh, baba, das macht man ja gar nicht. Das sind alles marktradikale Kapitalistenschweine, die nicht gendern und in ihrer Freizeit die Umwelt verpesten.
Richtig, und das hast du sehr schön zusammengefasst. Das
nur Bonzenkinder produzieren. So wird ja Unternehmertum richtig. In Deutschland gesehen.
Das sind die, die mit dem SUV böse, böse nach Paris fahren und da dann die ganzen Parkplätze okkupieren.
Genau so. Die sind das. Die mit dem SUV ihre Kinder zur Schule bringen und mit dem SUV in die Klasse reinfahren.
Richtig.
Das sind die.
Mhm. Ja.
Wir kennen das.
Ne? So, das nochmal so ein bisschen zur Einordnung. Kommen wir zurück zu unserer These bezüglich der 19,4 Krankheitstage. Sagen wir ja auf der einen Seite, ja, vielleicht war das mit dem Immunsystem nicht ganz so glücklich gelöst. Die zweite These wäre, man befindet sich entweder im Bore oder im Burnout. Mhm. So. Und die dritte These könnte ja auch sein, Das kam ja vor allen Dingen durch die Gen Z so ein bisschen an die Oberfläche, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass es an der Anerkennung fehlt.
Anerkennung?
Ne? Ja. Kennst du das?
Nee, noch nie gehabt.
Noch nie. Du guckst Anerkennung mit so vielen Fragezeichen im Gesicht.
Ja, mir ist das Wort kein Begriff. Ja. Nein, Anerkennung. Ich habe mir auch schon viele Gedanken zur Anerkennung gemacht. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir Deutsche, wir sind auch nicht so wahnsinnig gut darin, Anerkennung auszusprechen und zu loben. Es sei denn, es geht um irgendwelche Awards in der Marketing-Bubble. Da können wir uns ja gefühlt einmal wöchentlich einen neuen Award aus den Rippen leiern. Es ist ja der Wahnsinn. Also es ist ja wirklich witzig. Es ist ja absurd.
Ja.
So. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn du, hast du schon mal Business mit Amerikanern gemacht?
Ja, einmal. Einmal. Und die sind da deutlich anders.
Also die sind ja ganz anders. Sagen. Also die sind ja auch nicht in der Lage, Kritik auszusprechen. Also man könnte, also die fangen ja meistens die Sätze irgendwie an mit I think you have a great idea, but and I think to unleash the full potential. Also man, die würden nie sagen, ja, ist schön und gut, aber es fehlt hier was, ja, oder ist nicht so gut, wie du denkst. Ja, wir brauchen erstmal 3 Jahre Anlauf, um dann eigentlich zum Punkt zu kommen. Aber die sind auch super gut dabei zu loben, was für einen tollen Job man bis jetzt gemacht hat. Und meine These ist ja, dadurch, dass der Amerikaner an und für sich, wir sind jetzt hier sehr im Stereotypenbereich, bitte nicht aufregen, ja, aber die Welt funktioniert bitte ja nur mit
Tüte
Vorurteilen.
Atmen jetzt, ja?
Ja, genau. Setzen Sie sich aufrecht, die Notausgänge befinden sich rechts und links von Ihnen. Nein, aber der Amerikaner an und für sich hat die Neigung, die Dinge sehr positiv zu formulieren. Ja, also ist so ein bisschen Kritik, eine Abneigung gegen Kritik, was das Ganze sehr langwierig und kompliziert machen kann. Aber das Gute daran ist, dass sie sich die ganze Zeit so hypen und pushen. Und meine These ist, das erzeugt ein Klima, das viel fruchtbarer ist als dieses krankhafte Bedenken haben in Deutschland.
Problemorientiert.
Nicht problemlösungsorientiert, sondern sehr problemorientiert in Journal. Das geht nicht, das darf man nicht, das ist doof.
Hab ich schon ausprobiert.
Ja, genau. Habe ich schon mal bei jemandem gesehen, war scheiße. Genau so läuft es in Deutschland. Und da wundert sich irgendwer, warum hier nichts wächst, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ich finde bei Amerikanern, wenn die Kritik äußern, das ist wie, als würde ich eine Therapiedecke umarmen, wenn man jetzt Deutscher ist.
So eine schwere, so eine beschwerte Decke. Man hat erst das Gefühl, oh, ist mir gerade ein bisschen zu viel, aber eigentlich ist ganz angenehm.
Aber eigentlich mach weiter. Das ist, weil wenn Amerikaner Kritik äußern, das ist das Äquivalent zu, wenn der Deutsche lobt. Ne? Also das kann man sich ungefähr so vorstellen von der Euphorie.
Ein sehr schöner Vergleich. Das ist sehr, sehr schön.
Ja, wie eine Therapiedecke, ne? Wenn man irgendwie mal eine Tüte braucht zum Reinatmen und dann noch die Kritik vom Amerikaner, dann kann eigentlich nur noch alles gut werden.
Wir sollten uns mehr an den Amerikanern orientieren. Oh, das darfst du in Deutschland auch nicht sagen.
Jetzt wird der Podcast wieder abgestraft vom Algorithmus, weil du das gesagt hast.
Nein, und so wie unsere Diskussionskultur mittlerweile ist, wird man uns dann unterstellen, dass wir Reichsbürger sind oder dass wir so irgendwie so, ne, weil wir sagen, Deutschland ist immer noch annektiert von den US-Amerikanern.
Richtig.
Wir glauben das alles nicht. Das ist alles gut. Ihr könnt euch jetzt wieder beruhigen. Ja, ihr müsst jetzt nicht komplett ausflippen bei LinkedIn. Aber das Thema Anerkennung ist schon riesengroßes. Wahrscheinlich würde es die Leute auch weniger krank machen, wenn sie mehr davon hätten. Wir waren ja gerade schon bei Awards als Form der Anerkennung, insbesondere in unserer Branche.
Obstkorb.
Wir beide haben der Obstkorb, der Kicker, die Erlaubnis, keine Krawatte tragen zu müssen.
Ich habe noch was. Was? Mineralwasser im Büro.
Für umsonst?
Für immer, ja.
Wahnsinn.
Aha. Ja. Aha. Oder der Vollkaffeeautomat.
Der da nie geht, der immer von einem was möchte.
Der immer entkalkt werden möchte, keine Bohnen mehr hat oder kaputt ist. Und zwar ist immer der, es tut mir leid, vom WMF. Der ist auch ganz eklig, leider.
Die von Jura sind auch nicht gut.
Ja, stimmt.
Schön. Super, jetzt haben wir uns auch noch qualifiziert zum Thema Vollautomat.
Kaffee-Vollautomat.
Kaffee-Vollautomat geäußert. Was gibt es noch für Formen von Anerkennung?
Es gibt schon, und das finde ich sogar einen validen Punkt, Geld und Freizeit. Also, dass man sagt, das gibt es, finde ich, viel zu selten. So, pass mal auf, du hast dir jetzt gefühlt 15 Nächte hintereinander, ich spreche jetzt mal aus meiner Erfahrung, die Nacht um die Ohren gehauen. Was hältst du denn mal von einen Tag frei nehmen?
So. Einen Tag als auf Äquivalent zu 15 Nächten.
Ja, ja, du, also ich hätte mich schon über den Tag gefreut. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Bei meinem Arbeitgeber habe ich das tatsächlich so geregelt.
Ja, siehst du?
Also ich habe das einfach so gemacht.
Ich habe gesagt, ja, ich dann auch. Aber ich sage jetzt mal, wenn man für sich selbst beschließt, ich nehme mir jetzt einen Tag off, ist das nicht ganz so viel Anerkennung, wie wenn jemand zu dir reinkommt und sagt, aber das habe ich schon erfahren, hier ist ein Blumenstrauß, hier ist ein Massagegutschein. So, jetzt,
Jon. Witzigerweise ist ja für uns auch Anerkennung von Menschen, die wir gar nicht kennen oder die wir kaum kennen, höher gewichtet als Anerkennung von Menschen, die wir kennen. Also wenn Mama und Papa uns sagen, du bist die Tollste, die Schönste, sagst du, ja.
Du hast fast schon ein bisschen nervig. Ich bin fast schon, ja, genau.
So, aber wenn dann so ein Award von so einer JWD-Jury um die Ecke kommt.
Nicht bei oder uns so ein, beiden.
So, nein, natürlich nicht bei uns beiden. Nein, aber so ein, oder so ein Aufkleber, dass man Spiegel-Bestseller ist. Dann ist alles gut.
Dann kommt wie die Therapiedecke zum Einsatz. Dann,
ja. Das ist wie eine Therapiedecke. Ich habe in dem Zusammenhang einen sehr interessanten Post gelesen von Carmen Kroll. Die heißt doch Carmen Kroll.
Ja, heißt die.
Heißt sie, genau. Mhm. Aber ihr Nickname, ihr Username auf dem Instagram und in bei sozialen ICQ? Medien bei ICQ ist, bei Knuddels, ist Kamuschka. Eine sehr erfolgreiche Influencerin aus dem Lifestyle-Bereich. Und Kamuschka hat auf LinkedIn, ne, gepostet, dass sie ein bisschen traurig ist, dass sie kein Spiegel-Bestseller-Etikett auf ihren Büchern hat. Ja, die hat Bücher veröffentlicht, hat auch mal ein Magazin veröffentlicht. Warum eigentlich nicht mehr?
Ja, das wurde ja nicht aufgelöst. Das ist immer noch mein größtes Fragezeichen, was sie angeht, weil es wurde einem davor anderthalb Jahre eingetrichtert, wie erfolgreich das ist, damit man dann gehört hat, ah, okay, das gibt's jetzt nicht mehr. Es wurde aber auch nicht aufgelöst. Das nur so, also ich folge ihr natürlich nicht, aber das nur so ein bisschen als Randnotiz.
Das wäre doch mal ein Fall für die drei Fragezeichen. Aber jedenfalls, sie hat zwei Bücher geschrieben, ein Ratgeberbuch und ein Kinderbuch. Mein Kopf, ein Universum heißen beide Bücher. Und sie hat sich auf LinkedIn ein bisschen darüber aufgeregt, dass sie keinen Aufkleber vom Spiegel bekommen hat, dass sie Bestseller ist. Die Gründe waren wohl irgendwie mannigfaltig, warum das nicht so war. Also beim ersten Buch war es so, da war das Buch nur online vertrieben worden. Damit du auf die Spiegel-Bestseller, auf die Spiegel-Bestseller-Liste kommst, musst du im stationären Buchhandel vertreten sein und verkauft werden. Mhm. Das hatte sie beim ersten Buch nicht gemacht, deswegen ist das gar nicht in die Wertung eingeflossen. So, und beim zweiten Buch war es halt so, dass diese Ermittlung der Bestseller beim Spiegel reformiert wurde durch Buchreport. Das ist quasi die Bude, die das für Spiegel erhebt. Und dass es einen Fehler gegeben hat bei manchen Bestellungen, die dann vor Erstveröffentlichungstermin schon ausgeliefert wurden und somit nicht mehr in die Zählung reingefallen sind. Das waren, sagen wir mal, technische, faktische Gründe dafür, dass sie kein Etikett bekommen hat, kein Aufkleberchen. Mhm. Und sie möchte aber so gerne eins haben. Sie sagt auf der einen Seite, es sei ja gar nicht so wichtig, und dann sagt sie aber im nächsten Satz, aber eigentlich hätte sie so gerne eins, weil ist ja auch zutiefst menschlich. Ich kann es ja auch irgendwo verstehen. Richtig. Wenn man schon mal sich so die Arbeit und die Mühe macht, so ein Buch schreibt, dann möchte man auch gern Anerkennung dafür haben. Mhm. Und dann scheinen ja irgendwelche Mechanismen im Hirn zu greifen, dass es dann ausgerechnet dieses Spiegel-Bestseller-Dingsbums-Kleber, Aufkleberchen, Stickerchen sein muss. Vielleicht komme ich ja auch irgendwann mal in den Genuss, ein Buch zu veröffentlichen. Eventuell setzen sich bei mir die gleichen Mechanismen dann frei. Wer weiß das schon? Der Mensch ist ja unergründlich. Richtig. Mir ist da nur aufgefallen, weil mich hat dann schon interessiert, wie kommt das denn zustande? Also wann wird man Spiegel-Bestseller? Es gibt so eine magische Zahl an Büchern, die man pro Woche verkauft haben muss und dann auch insgesamt verkauft haben muss. Aber ein Kriterium auch ist, was für eine Art von Buch man schreibt. So, und ihr erstes Buch war ein Ratgeber, ihr zweites Buch ist ein Kinderbuch. Und wenn man auf Buchreport mal ein bisschen recherchiert, dann steht da eigentlich sehr explizit, dass Fachbücher und Kinderbücher.
Na, also wir recherchieren in diesem Podcast eigentlich nicht. Wir haben es jetzt nur als Ausnahmen mal gemacht.
Genau. Falls jemand hier neu ist, wir recherchieren gar nicht. Ja, unsere Meinung und das, was wir sagen, basieren komplett einfach nur aus, das kommt aus unserem Kopf. Das ist gefährliches und ungesundes Halbwissen. Das ist, seid ihr selber schuld, wenn ihr das glaubt. So, aber jedenfalls, als ich dann jetzt ausnahmsweise einmal zum ersten Mal was recherchiert habe auf Buchreport, die eben diese Bestsellerliste erheben für den Spiegel, da stand da sehr eindeutig, dass Kinderbücher und Ratgeber überhaupt nicht berücksichtigt werden oder in den meisten Fällen nicht berücksichtigt werden. Also Carmen, eine schöne Botschaft oder eine nicht so schöne Botschaft an dich ist, du hättest
so oder so wie ein Amerikaner. Verpack es wie ein Amerikaner, es ist Kritik.
Okay, das pass auf. Moment, ich muss mich eben sammeln. Carmen, du hast zwei ganz tolle Bücher geschrieben, ja, ein Ratgeber und ein Kinderbuch. Und das sind ganz wertvolle Inhalte und auch das Kinderbuch ist wunderschön illustriert. Ich habe mir die eine Amazon-Rezension angeguckt mit Foto und ich muss sagen, es ist wirklich wunderschön. Das Ding ist nur, du hättest wahrscheinlich so oder so keinen Aufkleber bekommen, weil Ratgeber und Kinderbücher in der Regel nicht berücksichtigt werden in der Bestsellerliste.
Also ich glaube, da wärst du ehrlich gesagt jetzt an so einem American Table schon rausgeflogen, weil zu hart.
Ich glaube auch. Ich glaube, da käme mir direkt die Security und ich müsste meinen Karton mit meinem Bilderrahmen und meiner Tischpflanze nehmen
in
und
so einer,
weggehen.
In so einer Anwaltsserie, ne, wo die einfach dann nur einen auf ihre amerikanische Art bieten, das Gebäude zu verlassen und dann einfach
so unterhaken.
Nur einen Karton bekommst.
Ja, genau. Ich wäre von der Influencer-Polizei jetzt untergehakt worden, von der Security und ja, ich stünde jetzt schon vor dem Gebäude. Aber das ist eine unangenehme Wahrheit, die musste ich jetzt einfach mal loswerden.
Ja, finde ich völlig legitim. Wer anders, der ja auch in der Regel Anerkennung benötigt, sind Agenturmitarbeiter, um vielleicht einmal die Brücke zum nächsten Thema zu bauen. Mhm. Und da gab es ja in einem von uns sehr geschätzten Magazin, nämlich der W&V, Werben und Verkaufen, einen Artikel, der überraschenderweise wirklich ganz gut war und sich damit beschäftigt hat, wie Agenturen zukünftig Geld verdienen sollten, beziehungsweise wie vielleicht auch das dahinterstehende Bezahlungssystem zwischen Kunde und Agentur sich weiterentwickeln sollte.
Ja.
Und für all diejenigen, die jetzt vielleicht nicht aus dem Agenturkosmos kommen oder stammen oder darüber irgendetwas wissen, vielleicht mal zwei Sätze dazu, wie Agenturen in der Regel abrechnen beziehungsweise funktionieren. Das Ganze läuft in der Regel über Tagessätze oder Stundensätze. Das heißt, wenn man jetzt die Anfrage bekommt, eine Strategie zu erstellen, dann benennt man als Agentur einmal die Person, die das machen soll, nicht in Persona, sondern den dahinterstehenden Tagessatz hinter der Position, wie zum Beispiel Senior Strategist. Und dann steht hinter einem Tagessatz und dann steht, ich brauche, um diese Strategie zu erstellen, x Tage. So. Mhm. Und der Artikel wirft so ein bisschen die Frage auf, ob das noch zeitgemäß ist, weil Agenturen ja schon sich in der problematischen Situation befinden, dass sie auf der einen Seite natürlich auch solchen Hintergründen wie Inflation und so weiter ausgesetzt sind, sie aber das nicht eins zu eins in der Regel weiter berechnen können, Fragezeichen, an die Kunden. Und somit wird die Marge, die eh schon ja überschaubar groß ist an einigen Stellen, immer, immer kleiner. So. Und der Artikel wirft jetzt die Frage auf, ob das halt, wie gesagt, noch ein zeitadäquates Modell ist oder ob man nicht vielleicht sagt, die Entwicklung einer Strategie kostet immer Preis X, also mit Fixpreisen an der Stelle kalkuliert. Und ich fand die überhaupt den Gedanken mal aufzumachen ganz spannend. Ich weiß gar nicht mehr, wer den Vorschlag bei LinkedIn aufgemacht hat, aber es geht ja vor allen Dingen auch darum, dass man, wenn man jetzt eine Strategie zum Beispiel erstellt, dann gibt es ja einmal wirklich nur die reinen Nettoaufwände. Das heißt, ich habe so und so viele Tage gebraucht, um die Strategie zu entwickeln. Die Strategie stiftet hier aber im besten Fall, wenn es eine gute Strategie ist, noch deutlich länger einen Mehrwert. Ja, das heißt, dass man nicht nur an dem reinen Aufwand bemisst, sondern an dem Wert, den die Strategie zum Beispiel stiftet. Das fand ich mal zwar einen unrealistischen, aber trotzdem einen ganz interessanten Gedanken.
Mhm. Ja, Strategien oder Strategiearbeit ist, finde ich, da ein sehr schwieriges Beispiel, weil Strategiearbeit bedeutet ja, ich arbeite oder erarbeite ein theoretisches Konstrukt, das ich eigentlich beabsichtigen sollte, umzusetzen. Das Doofe ist nur, wenn du was umsetzt in einem Unternehmen, kannst du auch zur Verantwortung gezogen werden.
Richtig. Und deswegen und machen wir das
wenig,
nicht.
Wenig mutige Leute da draußen. Und deswegen verschwinden ganz viele Strategien immer in der Schublade. Die werden dann teuer bezahlt, aber sagen wir mal, eine Auswirkung haben sie nicht so richtig wirklich. Aber ja, ich finde, du sprichst auf jeden Fall einen sehr interessanten Punkt an, das Berechnen von Tagen oder Stunden. Ich gehe, muss ich sagen, wenn ich Angebote schreibe, auch immer mehr dazu über, Pauschalpreise oder Pauschalpakete anzubieten. Weil man auch selber dann einen größeren Spielraum einfach hat, wie man die Tage verteilt. Also es gibt natürlich Kunden, die legen sehr viel Wert darauf, eine Dokumentation der Tage oder der Stunden zu haben. Wie viel Zeit hat man auf wie viel oder auf welcher Tätigkeit gesessen, damit sie eine Übersicht haben, was man denn eigentlich so geleistet hat in dem Zeitraum. Dann gibt es Kunden, die interessiert das gar nicht, sind einfach happy, wenn sie am Ende das Produkt haben und dann rechnet man ab und fertig ist die Sache. Und deswegen bin ich auch mittlerweile dazu übergegangen, weniger auf die Manntage zu gehen, sondern eher auf Pauschalpreise und alles, was in diesem Zeitraum anfällt. Man sollte aus meiner Sicht schon auch einen definierten Zeitraum irgendwie umreißen, dass man nicht irgendwie ein Jahr lang beschäftigt ist damit und auch jeden Tag und mal auch so eine grobe Richtung, wie oft wollen wir uns denn abstimmen und so. Aber ich teste das gerade so ein bisschen aus, was besser funktioniert. Was mich auch eher nachdenklich macht oder aus meiner Erfahrung sich daraus auch ergibt, wenn du einmal gelistet bist als Lieferant, also ne, als Agentur bei Marken und vielleicht betrifft das auch eher nur die größeren Marken, du hast ja gar keine Möglichkeit mehr im Nachgang, deine vertraglichen Modalitäten in irgendeiner Form anzupassen. Wenn du Richtig. Einmal einen Tagessatz genannt hast oder einen Stundensatz, wobei Stundensätze kommen ja ehrlich gesagt nicht so häufig unter, eher Tagessätze, dann kommst du da nicht mehr raus. Und da ist egal, da besteht, die können die Welt brennen, Inflation noch und nöcher, du kommst aus diesen Tagessätzen nicht mehr raus. Und das ist wirklich problematisch. Und dann fangen sie an, mehr Stunden zu berechnen.
Richtig, weil an irgendeinem Faktor musst du drehen.
Ne? Oder du holst hier einen Freelancer ein, dem du weniger bezahlst als deinen Festangestellten.
Richtig, aber da ist die Marge ja auch in der Regel sehr klein, muss man sagen. Und die Problematik ist ja vor allen Dingen auch gerade bei Agenturen, die jetzt nicht einen super breit aufgestellten Kundenstamm haben, dass ja eine gewisse Abhängigkeit ab und an mal besteht und man ja super schnell einer extrem heftigen Konkurrenzsituation ausgesetzt ist. Das heißt, selbst wenn man jetzt die Eier hat und sagt, hey, wir müssen unsere Tagessätze anpassen, aus den und den Gründen, dann ist es halt recht wahrscheinlich, dass je nachdem, wie respektvoll oder respektlos der Kunde an der Stelle ist, sagt, ja gut, könnt ihr gerne machen, dann suche ich aber eine andere Agentur oder wie es Kunden dann so schön sagen, dann schauen wir uns mal um, ja, ob es da nicht Agenturen gibt, die einen günstigeren Tagessatz haben. Und das ist halt wirklich so ein bisschen ein Teufelskreis.
Ja, oder sie sagen, sie machen aus rein administrativ-formellen Gründen eine neue Ausschreibung, damit man die Tagessätze neu verhandelt. Also es müssen ja ganz viele machen, die müssen ja offiziell dann pitchen lassen, wegen Compliance. Und nicht selten kommt dann leider dabei rum, da war jetzt aber eine Agentur, die hat uns mehr überzeugt und die kostet noch weniger als ihr.
Richtig, Dumpingpreise, here we are, ja. Und das ist halt so eine Abwärtsspirale, ne? Das
muss man halt dann kommt sagen. Ja jetzt der Punkt KI noch hinzu, ne? Also
als wäre es nicht schon schlimm genug.
Ja, das ist ja auch ein zeitfüllendes Thema. Da könnten wir uns eine ganze eigene Folge drüber unterhalten. Aber ich denke, dieses ganze Text-to-Motion, Text-to-Picture, Text-to-alles Mögliche wird die Branche oder revolutioniert die Branche gerade ungemein. Und ich habe mich gestern Abend noch mit dem Anwalt darüber unterhalten, wie das Rechte- und Urheberrechtsmäßig aussieht. Ne? Wer hat denn dann die Rechte am Bild und kann die dann jeder benutzen? Also wo ist dann noch die künstlerische Schöpfung? Ist es der Prompter oder ist es die KI? Und aktuell sagt die Rechtsprechung, die KI leistet keine kreative Arbeit. Es ist eine Maschine und kein Mensch. Das sind auch so Punkte, da bin ich sehr gespannt. Das ist ja gerade alles offen und ich glaube, es wird auch an der Preisgestaltung oder an den Verhandlungen der Manntage noch ganz viel, ganz, ganz, ganz viel ändern. Aber ich glaube auch, um das einmal zu Ende zu führen, Agenturen sind jetzt einfach auch gezwungen, ihr Geschäftsmodell zu hinterfragen. Sie haben sich wirklich seit den 90ern, also da war ja auch so irgendwie so das Hoch des Marketings, das hat ja schon viel früher angefangen, ne? Also 70er, 80er, aber so ab den 90ern boomte es einfach nur noch und dann die Tausender und dann kamen die sozialen Medien noch hinzu. Sie haben sich einfach auch wahnsinnig bequem gemacht und breit gemacht. Und jetzt sind sie gezwungen, richtig auch aufzuräumen bei sich. Das kann was Gutes haben, das kann ein sehr bereinigender Prozess sein, das kann aber auch sehr große Schwierigkeiten verursachen.
Ja, und ich glaube, die Herausforderung ist dann halt eben nicht nur den No-Brainer zu machen und halt die, also keine Ahnung, zum Beispiel aus den Tagessätzen jetzt einen Fixpreis zu machen. Ich sage, das kannst du auch innerhalb von 2 Stunden machen.
Ja.
Jetzt sehr verknappt gesagt, ne? Aber dahinter steht ja, dass du im besten Fall auch dein gesamtes inhaltliches Geschäftsmodell hinterfragen musst und neu aufstellen musst. Ne? Also zum Beispiel, ich durfte das ja damals machen in einer Agentur, in der ich war, mit dem Hintergrund der Daten. Ne? Also dass man sagt, hey, wir gehen jetzt nicht mehr da geschmäcklerisch an die Sachen ran, sondern über Daten oder mit Hilfe von Daten. Und ich sag mal so, es war ein Job, der mir Spaß gemacht hat, seltsamerweise, aber es ist der undankbarste Job der Welt, wenn man etwas evolutionieren muss. Das heißt, wenn man etwas, was jetzt gerade noch Bestand hat und was jetzt gerade vielleicht auch noch läuft, ne, in der Perspektive von vielen, anfassen muss, das ist erstmal wahnsinnig unbequem. Der Mensch ist jetzt nicht in der Regel ein Lebewesen, das Veränderungen liebt. Und wie gesagt, für viele existiert ja auch noch irgendwie die Wahrnehmung, dass es jetzt noch klappt. Nur die Krux an der Sache ist ja, man muss sich ja für morgen, übermorgen, in einem halben Jahr, Jahr aufstellen. Und da bin ich halt wirklich auch mal gespannt, wie Agenturen das leisten. Weil ich glaube, damit geht wirklich einher, dass man viele Tätigkeiten, die man gerade so macht, so zukünftig nicht mehr machen wird.
Ich glaube, es gibt da so drei verschiedene Stufen, wenn du vor so einer strukturellen Veränderung stehst. Also die lowste Stufe aus meiner Sicht ist so Innovation. Also wie kann ich noch innovativer werden? Ja. Da ist dann das, wie gesagt, das Mittel der Wahl, innovieren. Dann gibt es manche, die gehen schon weiter und sagen, wir müssen uns transformieren, so das Geschäftsmodell anpassen. Das ist so das Basisgeschäftsmodell. Und der Punkt, an dem noch ganz viele gar nicht sind, aber jetzt gezwungen werden, drauf zu gucken, ist das Thema Disruption. Und da bin ich halt sehr gespannt. Das ist ja so, ne, das letzte Ende des Weges von Strukturwandel, dass du halt disruptive Geschäftsmodelle hast oder disruptive Strukturen wie eine KI, die dann in so eine Agenturszene oder so eine Branche reinballert und darum wütet und es bleibt kein Stein auf dem anderen. Und in der Phase befinden wir jetzt uns. Jetzt.
Ja, und ich glaube, die Problematik ist da so ein bisschen, Agenturen sind ja sehr stark so in ihrem Daily Business gefangen. Ne? Da hat jeder
und
das
auch
Gefühl,
in sich, also die Charaktere, die da ja schon unterwegs sind, die sind ja auch sehr happy mit sich selbst.
Richtig, kann man so sagen. Die geben sich sehr viel Anerkennung jeden Tag selbst. Und die Problematik ist da, glaube ich, dass man da, wenn man sehr, sehr ehrlich ist, entweder jemanden braucht, der zwar Teil des Teams ist, aber trotzdem wahnsinnig gute Distanz zu sich selbst einnehmen kann. Das sind wirklich sehr wenig Menschen. Oder es einen externen braucht, der gar keine Aktien in dem Business hat, ne, der einfach sich das nur anguckt und schaut, wie müsste man das Ganze so ausrichten, dass das vielleicht auch noch in 5 oder 10 Jahren existiert. Und das wiederum leisten sich dann aber viele Agenturen nicht, weil es natürlich erstmal Kosten sind, die man nicht weiter berechnen kann, ist mir schon klar. Aber auf der anderen Seite, was ist die Alternative? Na, und ich meine, das sehen wir ja gerade an diversen Läden. Ich finde das wirklich mittlerweile richtig erschreckend und krass, dass ein Unternehmen nach dem anderen, das man aus der Innenstadt kennt, so würde ich es jetzt mal beschreiben, wirklich einfach zumacht, Insolvenz anmeldet oder sonst irgendwas. Das ist wirklich heftig. Lamy, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wurde jetzt ja an Japaner verkauft. Mhm. Das war für mich so der Inbegriff von einem deutschen bzw. europäischen Unternehmen.
Ja, fand ich damals ähnlich mit Remover. Aber Lamy, ich meine, aber das hat ja unsere Kindheit auch geprägt. Mit Lamy haben wir ja schreiben gelernt. So, und das war über Jahre, wenn nicht über ein Jahrzehnt, ein täglicher Begleiter. Und da finde ich das dann immer schon so, das berührt einen irgendwie, ne? Das ist dann
voll.
Weg.
Hattest du den Holz-Lamy?
Ich hatte erst den Holz-Lamy in der Grundschule, den mit dem roten Knopf oben, ne?
Natürlich.
Natürlich, wo man seinen Namen in die Kappe reinschreiben konnte. Und
mit Feinliner.
Genau. Und dann hatte ich einen, was hatte ich denn? Ich hatte einen blauen.
Ich hatte einen silbernen.
Ich hab jetzt einen Rosé-goldenen.
Okay. Ja. Und wie viel schreibst du noch so mit dem?
Gar nicht. Ich glaube auch, ich habe auch echt Schiss, dass ich bald nicht mehr handschriftlich irgendwas niederbringen kann. Also meine, wenn ich so schreibe und mir das dann angucke, denke ich, was ist das denn für Krickelkrackel?
Nee, man kriegt so einen Handkrampf. Hattest du das schon mal?
Ja, wie so eine Drachenkralle. Nee, man wirklich? Sieht aus, als hätte man irgendwie zu lange so Kung-Fu, so zu lange Karate-Kid geguckt. Also du kannst gar nicht mehr so schnell so viel schreiben.
Nee,
und
nee.
Ich muss wirklich sagen, ich würde für meine Verhältnisse sagen, ich habe eine schöne Handschrift. Aber wenn ich dann irgendwie beim Kunden sitze und schnell Notizen mitschreibe, und das mache ich meistens nicht am Laptop, weil ich das total unhöflich finde. Ich finde, das hat eine andere Wirkung, wenn du am Laptop Notizen machst oder ob du handschriftlich Notizen machst, in der Wahrnehmung der anderen. Aber wenn ich dann danach auf mein Blatt Papier gucke, denke ich, okay, das hätte jetzt mein Mann auch schreiben können. Und der hat wirklich eine grottige Handschrift.
Ja, man kommt sehr schnell in den Modus, wo man es so gegen das Licht hält, weil man sich davon verspricht, dass man es besser lesen kann.
Oder weiter weg, aber das hat was mit dem Alter zu tun. Aber nochmal, um aufs Thema Agenturen zurückzukommen oder wo keine Agenturen dabei sind. Das eine Thema, über das wir noch sprechen wollten, wo keine Agentur involviert war, ist gewesen bei der Plakat-Out-of-Home-Kampagne von Vital, dem Mehrwegsystem, da hat sich auch, also dass sich LinkedIn nicht an und für sich übergeben hat und eingeliefert werden musste, war echt alles. Dieses Mehrwegsystem Vital ist eigentlich mehr oder weniger ein B2B-Business, ne? Also für Restaurants oder Gastronomen, die mit einem Lieferservice zusammenarbeiten oder selber ausliefern, bietet Vital halt diese Lösung, Mehrweggeschirr zu liefern und statt Pappkartons oder Styropor oder
Plastik
Einweggedöns. Eine tolle Sache. Und sie wollten gern ein bisschen Werbung machen, haben sie sich so intern gedacht. Da war auch gar keine Agentur dabei und haben eine Out-of-Home-Kampagne gestartet, glaube ich, so wie ich, das geht es innerhalb deutschlandweit, oder?
Ja. Mhm.
Große Billboards, große Mega-Lights, lila Hintergrund, schwarze Schüssel mit weißem Vitalaufdruck und sehr minimalistisch gehalten mit der großen Überschrift Bowl Job for Free.
Und auch da, wenn wir wieder unsere geliebten Lager aufmachen möchten, ne, die es ja bei LinkedIn innerhalb von circa 2 Minuten maximal dann auch gibt, dann gab es einmal die gesagt haben, das sei sexistisch, waren sich nicht so ganz klar, was sexistisch versus sexualisiert heißt, aber okay. Die zweiten haben gesagt, das ist sexualisiert. Die waren dann intellektuell ein bisschen weiter. Das dritte Lager hat gesagt, was regt ihr euch einfach so auf? Da saß einfach jemand in der Marketing-Bubble oder Marketing-Department und hat sich gedacht, ey, lass mal machen, das ist irgendwie lustig. Ja.
Ja.
Und ich überlege gerade, ob es überhaupt noch eine vierte gab.
Es gab, glaube ich, die Leute, die gesagt haben, Freunde, regt euch mal ab, ist sexualisiert. Ich finde es nicht witzig, aber auch wir müssen das, jetzt auch nicht weiter darüber reden. Und es gab die Leute, die gesagt haben, haha, ist sexualisiert. Es liest sich wie Blowjob.
Richtig.
So, ne? Ja, Penis. Scheide.
Das darfst du nicht sagen. Stopp, der Algorithmus. Ja, das heißt, diese Lager gab es. Und wie das immer so ist in Zeiten von Social Media, jeder musste seine Meinung auch kundtun. So müssen auch wir. Wie war denn so, in welchem Lager hast du dich denn da so wiedergefunden?
Ja, ich bin ja, also mit mir über sowas zu reden, macht ja gar keinen Sinn. Ne? Ich lasse mich ja überhaupt nicht von sowas triggern. Ich springe auch nicht über diese Stöckchen. Ich finde das wahnsinnig affig, wenn man sich in 2024 noch über sowas aufregt. Also schon mal gar nicht zu sprechen von Begriffen wie sexistisch, misogyn, diskriminierend. Also da denke ich mir auch immer, also vielleicht machst du einfach nochmal den Duden auf und schlägst nach, was diese Worte eigentlich bedeuten und machst dann im zweiten Schritt dir einen Kaffee und im dritten Schritt überlegst du, ob diese Worte in dem Kontext angemessen sind. Weil auch ganz viel reininterpretiert wurde, so nach dem Motto, ja, Bowljob sieht ja aus wie Blowjob und der Blowjob ist ja eher was Sexarbeiterinnen oder, Sexarbeitende und das sind ja vor allem Frauen und die Frauen geben dem Blowjob einem Mann und der Mann als das stärkere Geschlecht und also diese ganze Argumentation hatte schon so ein Bart, ja, der wurde immer länger und länger und du saßt da und hast es gelesen, gedacht, merkt er das, also merkst du selber, oder? Kann ja irgendwie nicht sein.
Ja, der Gedankengang war eher so wie so ein Labyrinth, muss man sich vorstellen.
Wie Passierschein A28 bei Asterix und Obelix. Und am Ende sind alle wahnsinnig. Alle völlig durcheinander.
Das passt, das Bild.
Aber wie fandest du das denn? Was hast du denn gedacht, als du es gesehen hast?
Ja, das Ding ist, ich bin ja auch dafür bekannt, ich denke ja nicht so viel, ne? Und auch an der Stelle jetzt, ich sehe das, ich nehme das wahr und ich denke danach gar nicht so viel. Also entweder ich muss halt schmunzeln oder auch nicht. Jetzt in dem Fall musste ich ehrlich gesagt auch nicht schmunzeln. Also kann man jetzt witzig finden oder auch nicht. Aber ich würde jetzt auch niemanden bewerten, der es witzig findet, ehrlich gesagt. Aber vor allen Dingen denke ich gar nicht so viel darüber nach. Wenn ich sowas sehe, dann mache ich mir nicht 8 Tage lang Notizen, Pro und Cons oder mache mir irgendwie Gedanken, wer der Urheber von welchem Buchstaben jetzt ist. Da habe ich gar keine Zeit für.
Also ich habe das gesehen und gedacht, geil, das hatte doch True Foods schon mal gemacht, 2015 oder 2014 oder irgendwie so. Ja. Und damals, das ist ja schon wirklich jetzt über 10 Jahre her, da sind wir anders mit diesen Themen umgegangen. Es gab damals schon eine kleine bestimmte Gruppe, die fanden das gar nicht lustig. Ja, das ist überhaupt nicht witzig. Das ist total platt und primitiv. Ja, und diese True Foods Leute und dieser Nick und so, die sind alle, ja, also was die machen, das geht gar nicht, ja. Die gab es ja schon damals. Aber das war eine sehr kleine Gruppe und die hatte auch noch nicht so eine krasse Reichweite. Die meisten aber, und das war wirklich so, und wir waren ja damals mittendrin noch in der Marketing-Bubble, um uns rum, tagtäglich in Persona, Jung von Matt und dies und das und die ganzen riesen Media-Agenturen. wir haben uns alle ausgeschüttet vor Lachen. Wir fanden das total witzig. Ja, aber weil es hatte auch noch nie jemand bis dahin gemacht und so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes diese Eier gehabt. Wir haben ja auch irgendwann mal die True Fruits, die Eier aus Stahl, einen Award
ausgerufen. Das war der einzige Award, den ich gut fand.
Ja, Eier aus Stahl. Und, ja. Wir fanden das lustig. Es war halt auch lustig. So, und da gab es eine kleine Gruppe, die fand das damals schon nicht so. Jetzt kann man hingehen und sagen, okay, liebe Vital-Freunde, das gab's schon mal. Und mit so 3-4 Minuten Recherche hätte man das auch rausfinden können.
Aber das hat ja niemand gesagt. Das ist ja das eigentlich Verrückte.
Doch, das hat man auch
aber
gesagt.
Wenige. In der Regel stand immer im Fokus des Vorwurfs, dass das halt sexistisch oder sexualisiert ist. Aber relativ wenige haben im Vergleich gesagt, ist ein bisschen lame, ehrlich gesagt, weil gab es schon. Auf der anderen Seite muss ich sagen, besser, also was sie ja definitiv, und das finde ich ist auch noch ein wichtiger Punkt, Werbung, das vergessen viele, ist ja dafür da, dass man darüber spricht. Ja, und dass die Leute sich positiv wie negativ darüber aufregen. So, das ist ihnen ja jetzt, wie gesagt, kann man jetzt gut oder weniger gut finden, aber es ist ihnen ja erstmal gelungen. So, muss man jetzt ja auch einfach mal sagen. Huste.
Ich habe mir noch eine weitere Frage gestellt, als ich das gesehen habe. Ich habe mir gedacht, so ein relativ neues Unternehmen wie Vital, die gibt es ja jetzt auch nicht schon seit 25 Jahren, sondern ein bisschen kürzer. Warum geben die ihr Geld für Kreation und Media für eine Out-of-Home-Kampagne aus?
Das ist ein valider Punkt.
Das habe ich nicht verstanden. Wir haben 2024. Warum gibt man Geld für Megalights und Citylights aus?
Aber das kannst du ja diese Frage kannst du ja ganz, also jeder Company da draußen stellen. Das ist ja wirklich
jede Company, die aber seit den 90ern Werbung macht und seit den 90ern richtig. Auch von der immer gleichen Mediaagentur beraten wird, da ist mir klar, woher das kommt. Aber bei so jungen Unternehmen verstehe ich es nicht.
Ja, ich könnte mir vorstellen, woher es kommt. Dann sagt halt zum Beispiel der Investor, wir müssen endlich mal aus unserer Bubble, aus unserer Nachhaltigkeitsbubble, ist jetzt natürlich nur eine These, irgendwie rauskommen. Wir müssen in die breite Masse. Uns muss uns gelingen, dass auch die 50-jährige Trude weiß, wer wir sind. So. Und dann ist halt für viele immer recht nah der Schritt, wir müssen entweder ins Fernsehen oder wir müssen in die Out-of-Home-Plakate jeder großen Stadt. Die zwei Wege gibt es dafür viele. Und ich glaube, so entsteht das häufig. Was ich mir nur gedacht habe, als jetzt so vielleicht auch Strategin, denke ich mir, okay, also man muss ja in der ersten Instanz als Vital hat man ja versucht, erstmal das Produkt möglichst in die breite Masse zu streuen, das bei möglichst vielen Restaurants und so weiter zu platzieren, eine Awareness für das Produkt zu generieren. Und die nächste Stufe ist ja, dass man die Marke aufbaut.
Ja, aber Moment. Es ist ein erklärungswürdiges Produkt. Du kannst nicht einfach ein Mehrwegsystem davon eine Form, nämlich die Schüssel auf ein Plakat knallen mit dem Namen drauf, in der Hoffnung, dass dadurch jetzt mehr Leute, wenn sie bei Lieferando, bei Volt, bei wo auch immer ihre Klamotten da anklicken, die sie gerne essen möchten, auf das Mehrwegsystem klicken.
Obwohl, das haben sie, finde ich, eigentlich vorher gemacht. Sie haben ja wirklich über die letzten Jahre vor allen Dingen ihr Produkt in die Läden gebracht, auch viel Aufklärungsarbeit betrieben und auch versucht zu erklären, wie das funktioniert. Da haben die ja auch sehr gut teilweise die Restaurants geschult, die das dann erklärt haben. Da würde ich jetzt aus der persönlichen Erfahrung, ist natürlich ein gleich eins, sogar noch sagen, das ist ihnen gelungen. Nur, also ich frage mich dann so, was sollte diese Anzeige leisten? Fragen wir mal so.
Aufmerksamkeit, richtig. Reichweite. Und
das ist ihnen ja gelungen.
Ja, gut. Aber Reichweite, weißt du, ist jetzt auch wieder so eine Metrik, die kommt aus den 90ern und da gehört die auch hin.
Ja, und vielleicht, es war jetzt eigentlich gar nicht geplant, dass wir darüber sprechen, aber weil es sich gerade einfach so fantastisch anbietet, gibt es ja eine TikTok-Agentur auf LinkedIn, die ja jetzt auch nochmal letztens gepostet hat, dass es ihnen völlig Wumpe ist, auf Deutsch, ja, ob es eine positive Reichweite ist, die man bekommt, oder eine negative Reichweite, weil beides würde auf die Personal Branding Strategie einzahlen. Da muss ich sagen, das ist total gaga, ne? Also das ist wirklich inhaltlich falsch. Wer möchte denn nur für Scheiße stehen? Also das ist doch nicht gleichwertig oder gleich gut, ob ich positive Assoziationen generiere bei den Leuten da draußen oder extrem negative im Fall von dieser TikTok-Agentur. Das hat mich ja auch wahnsinnig aufgeregt.
Ja, die Frage ist, wie wird das dann gemessen, ne? Ob du top of mind bist oder nicht? Ist da eine Wertung drin oder nicht? Ich kann das nicht beurteilen, weil ich mich nicht so wahnsinnig viel mit alten Metriken befasse. Aber
was nicht okay ist.
Das ist gar nicht okay. Das ist wahnsinnig inkompetent von mir. Ja, ich befasse mich da schon mit, aber ich möchte einfach so tun, als gäbe es es nicht.
Nachvollziehbar.
Ja, aber der eigentliche Punkt ist, den ich auch nochmal machen wollte, jetzt abgesehen von dem Inhaltlichen, was kampagnenstrategisch da vielleicht schiefgelaufen ist und inhaltlich vielleicht schiefgelaufen sein könnte, wenn man es nicht gut findet, ist, wie LinkedIn mal wieder komplett ausgeflippt ist. Ich habe davor gesessen und wirklich gedacht, Alter, ihr habt offensichtlich alle nichts zu tun. Ich habe hier und da auch einen Kommentar dagelassen, das mache ich immer dann, wenn die Kinder schlafen oder wenn ich mich gerade irgendwo wieder verstecke vor meinen Kindern, aber
wenn du in der Gardine sitzt.
Ja, genau, und heimlich Rocherfutter. Die haben sich ja ergossen vor lauter Empörung. Die sind ja explodiert. Und ich frage mich wirklich, wie das sein kann. Und das wird ja auch immer mehr. Die Leute, es ist so platt gesagt, so eine Stammtischweisheit, ist ja auch, die Leute haben keine echten Probleme. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist so.
Ja, ich bin da halt immer so hin und her gerissen. Also ich finde das, ich glaube, wenn ich heute noch mal eine Masterarbeit, Bachelorarbeit, ich würde genau darüber schreiben. Ne? Weil als vor 180 Jahren, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, da gab es zwar schon Social Media, aber da gab es noch nicht so diese Abwärtsspiralen, diese Hysterie, die dann ja sehr schnell gesellschaftlich entsteht. Und damals hieß das Medienskandalisierung. Und das fand ich ja offensichtlich damals schon spannend. Aber heute finde ich es wirklich unter diesem gesellschaftlichen Aspekt so interessant, eigentlich wie so ein Sozialexperiment, zu sehen, wie die unterschiedlichen Stufen von so einem Fall verlaufen. Weil das ist ja immer so, am Anfang gibt es wenige Personen, das sind so Multiplikatoren, die schnappen sich das Thema. Nee, anders. Es gibt erst relativ Menschen mit kleiner Reichweite, denen fällt das auf und die teilen das. Dann schnappen es sich Multiplikatoren, weil sie checken, ah, okay, das ist ein Thema, das generiert Reichweite, da sage ich jetzt was zu. Und danach teilen sich diese Lager so auf. Und dann wird innerhalb dieser Lager ganz viel diskutiert, warum man der richtigen Meinung ist und die anderen eine falsche Meinung haben. So. Und die Konsequenz ist ja, dass es vor allen Dingen, weil zum Beispiel, wie gesagt, ich kann jetzt diese Hysterie auch nicht teilen, aber mich interessiert es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob jemand da wahnsinnig 50.000 Mal schreibt, das ist sexualisiert, das ist sexistisch, whatever. Ja. Und ich glaube halt, dazu kommt es ja dann sehr schnell, dass man so Silos bildet. Die sich irgendwie definieren darüber, dass sie eine Meinung vertreten und leider dann auch nicht mehr offen sind für andere Perspektiven. Und ich glaube, das ist so ein typischer Verlauf von so einem Fall.
Das generiert ja ein Zugehörigkeitsgefühl. Der Mensch hat ja das riesengroße Bestreben, immer zu einer Gruppe dazuzugehören und am allerliebsten zu der Gruppe, die gerade dominant ist. In unserem Land wie formuliere ich das jetzt, ohne dass mir jemand unterstellt, ich wäre Reichsbürgerin. Ich weiß noch nicht mal, ob es eine große Gruppe ist oder ob es eine kleine Gruppe ist, die sehr laut ist. Ich gehe eher vom Letzteren aus. Es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die sehr, sehr laut ist und die andere anstecken damit, die gerne suggerieren möchten, dass sie die Hoheit über Moral und Ethik in unserem Land haben. Die definieren, was ist moralisch vertretbar, was ist gut, was ist böse. Wer ist ein guter Mensch, wer ist ein schlechter Mensch? Und wie müssen unsere Werte gewichtet sein, auch politisch gewichtet sein? Was ist das eine wichtiger als das andere? Und das sind Menschen, witzigerweise, die beschweren sich darüber, dass das Land immer weiter gespalten wird. Und merken, glaube ich, nicht, dass sie selber einen sehr großen Anteil daran haben, dass das passiert, weil die so totalitär und extrem in ihrer Haltung sind, dass sie keine andere Meinung zulassen können und auch auf Teufel komm raus andere überzeugen wollen. Und wenn ich eins weiß, ist, du nimmst keine Leute mit und kannst sie nicht empathisch überzeugen, wenn du sie zu etwas zwingen möchtest. Und das mit Gewalt, ob das körperliche Gewalt ist oder verbale Gewalt oder auch rhetorischer Extremismus, so nimmst du niemanden mit. Egal, ob das so eine Groschendiskussion wie um ein Mehrwegsystem ist auf LinkedIn oder die großen politischen Systeme. Aber das machen Menschen einfach nicht gerne.
Ja, und selbst, ich würde das vielleicht noch hinzufügen, selbst wenn das ja teilweise vielleicht sogar nur gut gemeint ist, in dem Sinne, als dass sie sagen, ich fand das, was die Person gemacht hat, super toll, wertet man ja die das nicht machen, ab. Ja. Das ist ganz vielen auch, glaube ich, an der Stelle nicht bewusst. Wie gesagt, selbst wenn es irgendwie nett und gut gemeint ist, das führt dazu, dass sich trotzdem andere Menschen dann davon auf irgendeine Weise angegriffen fühlen. Mhm. Und das, was ich finde, was viel zu selten vorkommt, ist die Antwort, boah, weiß ich gerade gar nicht. Oder habe ich mich noch gar nicht so tief mit beschäftigt, habe ich gerade keine Meinung zu. Das existiert ja gar nicht.
Dieses auch mal sagen können, ich habe keine Ahnung, was du von mir möchtest und ich weiß es einfach nicht, das lernt man, wenn man kleine Kinder hat. Meine Tochter stellt mir Fragen, da kommst du gar nicht drauf. So nach dem Motto, wie kommen die Löcher in den Käse? Und ich habe auf viele Sachen echt gute Antworten, weil ich ganz viel Sendung mit der Maus geguckt habe als Kind. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Allgemeinbildung. Aber es gibt so manche Sachen, die fragt die mich. Meine ältere Tochter, die ist jetzt 4,5, die wird bald 5. Da sage ich, Schatzi, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Und ich kann oder.
Und danach sind die ja auch wieder beruhigt. Das ist ja auch so, wenn meine Nichte das bei mir macht, ne? Wenn man dann sagt, boah, das weiß ich nicht, dann ist für die auch okay.
Ne? Total. Oder in Unterhaltung mit erwachsenen Leuten, ja. Also manchmal gerät es ja irgendwie so in die Fänge von so einer Unterhaltung, da wird es dann plötzlich ganz politisch so und so ganz hochwissenschaftlich. Und dann wird man so gefragt, und wie ist deine Haltung zu Flüchtlingen? Und du denkst so, okay, cool, wollte eigentlich gerade nur einen Kaffee trinken und ein Croissant essen. Und ich antworte dann, also zum einen könnte ich was dazu sagen, zum anderen will ich aber auch über solche Sachen mit bestimmten Personen gar nicht reden. Und dann sage ich, du, ich habe zu wenig Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann dir dazu gar nichts sagen, weil ich mich zu wenig mit dem Thema befasse. Und ich glaube, meine Meinung ist da auch nicht repräsentativ und ich weiß zu wenig darüber.
Aber ich glaube, das ist genau das Ding. Es denkt einfach jeder, dass er oder sie Experte ist für ein Thema. Obwohl, wenn man jetzt so sich ein Mosaik anschaut, sie halt irgendwie zwei kleine Kacheln kennen. Ne? Mhm. Und ich meine, da schließe ich mich gar nicht aus, das geht fast jedem so, ne? Wenn man irgendwie irgendein politisches Thema mitbekommt, dann hat man halt sofort eine Meinung. So, aber ich glaube, es würde halt uns irgendwie allen ganz gut tun, wenn man mal sagt, boah, ich kann irgendwie beide Seiten verstehen. Auch das ist ja was fast nicht vorkommt. Nee. Ne? Es gibt immer nur, ich bin Lager und nicht Lager Y. So.
Ja,
und
ich bin der Gute.
Super schade.
Ich gehöre zu den Guten. Das ist wiederum dieses Grundmotiv, ich möchte zu der dominanteren Gruppe dazugehören und die dominantere Gruppe ist hoffentlich die von den Menschen, die von sich selber sagen, wir sind die Guten.
Richtig.
Keiner will doch sagen, ich bin böse, ich höre zu den Schlechten, ich fahre mit dem SUV ins Klassenzimmer.
Ja, aber das mit dem SUV muss ich jetzt nochmal sagen. Ne? Also ich finde das halt so stellvertretend, ne? Und ehe jetzt die Leute wieder aufschreien, also du und ich glaube, wir sind alles andere als hochklimaschädlich, so möchte ich diesmal sagen, ja. Nee. Aber ich fand die Diskussion so ad absurdum. Also es ging ja darum, dass gesagt wurde, hey, wir machen jetzt in Paris, das ist ja eh so eine Teststadt, ne, in der ganz viel so ausprobiert wird, mehr Fahrradwege und so weiter. Und da machen wir jetzt eine Volksbefragung darüber, ob zukünftig die Kosten, die pro Stunde fürs Parken von einem SUV entstehen, ich glaube bei 8 oder bei 16 Euro oder so sein sollen. Das heißt, ob die so sind wie bei den anderen Städten, wie es bislang auch bei anderen Autos der Fall war, oder ob wir die verdoppeln. So, und dann haben von den 1,x Millionen, die dafür angefragt wurden, dass sie ihre Stimme abgeben, nur 6% gesagt, ja, ich möchte, dass die SUV-Fahrer zukünftig 16 Euro die Stunde zahlen. Und ich muss mal sagen, ich finde das auch so in Sachen Demokratie so semi-gut, wenn 6% einer Gesellschaft sagen, wir wollen jetzt das und das und dann wird das so gemacht. Abseits dessen, selbst wenn es jetzt mehrere gewesen wären, muss man sich ja mal die Frage stellen, was war denn genau der Hintergrund der Diskussion? Ging es da um die CO2-Belastung? Ging es um die Parkplatzgröße? Das SUV ist ja einfach in der Regel größer sind oder höher gebaut als andere Autos. Es war so ein bisschen fast von allem. Und das fand ich sehr repräsentativ dafür, wie solche Diskussionen geführt werden. Weil, wenn man sich mal den CO2-Verbrauch anguckt, dann ist es natürlich so, dass SUVs oder einige SUVs relativ viel verbrauchen im Vergleich zu einem anderen Auto. Aber es gibt halt, und das ist, finde ich, das beste Beispiel, diese großen VW-Busse. Ne? So, wo halt dann gefühlt so Hippie-Menschen drin sitzen und durch Portugal fahren. Keine Ahnung, ist sehr verknappt und vereinfacht, aber so sind wir hier in dem Podcast. Man muss doch nicht glauben, dass so ein alter Bulli besser für die Umwelt ist.
Ja, du meinst einen Bulli und nicht den Bulli, also nicht den neuen.
Nee, genau, ja. Als ein moderner, relativ kleiner SUV. Also es stimmt halt einfach faktisch wirklich nicht. So, und wenn wir von Parkplatzgrößen sprechen, auch da ist es lächerlich. Es gibt teilweise Limousinen, die sind viel, viel länger als ein SUV, je nachdem, was man natürlich für ein SUV fährt. Und mir geht es jetzt gar nicht darum, wie gesagt, ob man jetzt sagt, ich möchte aber nicht, dass SUVs in der Stadt fahren, so what? Aber mir geht es nur um die Art und Weise der Diskussion. Ne, es wird teilweise nicht gesehen, dass die Themen doch vielleicht ein bisschen schwieriger und sich nicht wirklich dafür eignen, dass man sie so krass runterbricht. Das ist irgendwie eine Wunschvorstellung, die wir haben.
Ja, also ich glaube, es stützt auch meine Theorie, dass die Leute einfach immer dümmer werden. Ja, es hat nichts mit Intellekt zu tun, aber die Leute werden einfach immer dümmer, weil die Quantität der Information immer größer wird. Und das menschliche Gehirn ist nicht dafür gemacht, so viel Information aufzunehmen und zu verarbeiten, wie wir sie haben. Und was nämlich dann passiert ist, ich nehme mir einfach das, was mein Bias, den ich in mir verankert habe, warum auch immer, immer wieder bestätigt und meine Trampelpfade, die ich im Hirn habe, auch weiterhin schön weiter trampelpfadig sein lässt, weil das spart nämlich Energie, wenn ich nicht so wahnsinnig viel denken muss. Richtig. Und dann wird die Welt halt schwarz und weiß. Ich muss diese ganzen Milliarden, Trilliarden Informationen, die kommen immer nur noch in finde ich gut, finde ich nicht gut unterteilen oder einfach ignorieren. Das macht man ja auch. Und dann ist das Weltbild schon gemacht. Und auf Basis dieser wirklich primitiven Vorgehensweise, für die wir überhaupt nichts können, aber unser Gehirn ist nun mal so, führen wir Unterhaltung auf LinkedIn.
Richtig.
Und das kommen uns dabei unglaublich schlau vor. Dabei sind wir nicht schlau. Null.
Nee, richtig. Also das ist, wie gesagt, es gibt ja dieses Zitat, habe ich glaube ich hier auch schon mal gesagt, der Mensch weiß nicht viel, aber er fühlt recht viel. Ne? Und ich glaube, das ist genau das Problem. Wir wissen alle recht viel. Ich weiß jetzt ja zum Beispiel auch nicht jede Ausprägung von diesem SUV-Skandal. Ja, und kann jetzt nur von meiner Erfahrung berichten. Ich fand es zum Beispiel auch schön, als ich jetzt letztes Jahr in Paris war, dass man da super cool Fahrrad fahren kann. Ne? Weil man nicht ständig irgendein Auto rechts oder links an sich kleben hat. So. Aber das meine ich ja, das ist ja differenziert zu betrachten. Ja, so, und wie du sagst, wahrscheinlich ist es wirklich so, wir haben weder die Kapazität in unserem Gehirn noch die Zeit, jede Sache, die uns anspringt an Informationen, differenziert zu betrachten. Und deswegen machen wir halt links auf rechts auf und gucken, welches Lager uns besser gefällt.
Genau. Ja. Und ich glaube allgemein für Herz und Gefäße und die generelle Gesundheit wäre besser, wenn einem die Sachen mal ein bisschen mehr am Arsch vorbeigehen.
Ja. Ja. Ist aber auch schwer, muss man sagen. Ist schwer.
Ja, ich glaube, insbesondere bei uns Deutschen wird dieser Punkt kommen, dass wir lernen, die Sachen einfach mal die Sachen sein zu lassen, so wie sie sind, wenn wir uns wirklich existenziellen Fragen ausgesetzt sehen. Das ist bei uns im Moment nicht so. Uns geht's wahnsinnig gut. Irgendwie hat uns das mit der Ukraine betroffen gemacht, weil es so ein bisschen nah war, aber jetzt irgendwie auch nicht mehr so richtig. Und jetzt sind wir wieder auch wieder, wir sind also bräsig, so, ach ja, mein Gott, es langweilt mich alles, deswegen zoffe ich mich lieber auf LinkedIn. Aber ich glaube, das wird sich auch noch verändern in den kommenden Jahren. Genug Baustellen gibt es ja. So, das war jetzt hochphilosophisch und hochpolitisch und also wirklich auch für diesen Podcast absolut ungeeignet.
Unadäquat, richtig.
Richtig, Schuster, bleib bei deinen Leisten, heißt es ja, das wollen wir auch sein. Deswegen haben wir jetzt vielleicht einfach.
Ja, nächstes Mal sprechen wir wieder über Michael Wendler, Dagi B und noch
Penisscheide.
Scheide. So, das wird das nächste Programm. Das ist unser Agenda-Setting für die nächste Folge. Also, falls das sich für euch gut anhört, ja, dann abonniert uns, schreibt uns ein nettes Feedback. Ja.
Genau. Und versorgt uns weiter mit Themen. Wir haben ja für diese Folge auch Themeninput bekommen. Das fanden wir sehr, sehr toll. Das möchten wir gerne weiter so machen. Wenn ihr möchtet, sagen wir auch jedes Mal, von wem dieser Themenvorschlag kam. Das müsst ihr uns dann aber explizit auch so schreiben. Sonst übergehen wir das einfach und tun so, als hätten wir es selber recherchiert.
Ja, also, ihr wisst, wir recherchieren nicht, aber wir nennen uns einfach Bienchen34. Das ist ja auch völlig cool.
Cool, cool. Alles klar. Gut. Steffi, mach's gut.
Na?
Tschüss.
Tschüss.